Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Er wollte eigentlich Lehrer werden für Geschichte. Und dann, ja, dann ist eben die Politik dazwischen gekommen. Jetzt ist Politik die Haupt- und das Studium im Endeffekt die Nebenbeschäftigung. Norbert Müller sitzt im Bundestag für Die Linke und er ist noch jung, so wie die anderen Frauen und Männer, die wir euch diese Woche schon vorgestellt haben. Jung heißt bei Norbert Müller, er ist 31. Und wir werden gleich erfahren, wofür er sich einsetzen will und wird, wenn er nochmal in den Bundestag kommt. Was treibt ihn an? Viele Fragen, Antworten gibt's dann gleich. Sebastian Rams ist heute Abend der Mann an meiner Seite. Schönen guten Abend. Du bist auch unser Geschichtensucher und Erzähler.
Aber natürlich.
Hast wieder alles durchforstet.
Ich habe die Perlen nach oben
geholt. Und die Perlen nach oben geholt,
die
ganz genau.
Wir
freuen uns. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe heute ein neues Verb gelernt und zwar anpolitisiert werden. Das bedeutet, sich für Politik interessieren und sich irgendwann auch parteipolitisch engagieren. Norbert Müller ist anpolitisiert worden, da war er 13, da ist er in die Linksjugend eingetreten. Mittlerweile ist er 31, studiert auf Lehramt und sitzt für Die Linke im Bundestag. Dort vertritt er den Wahlkreis Potsdam. Norbert Müller ist einer der jungen Männer und auch junge Frauen, die ein Mandat haben für den Bundestag und die wir euch seit Montag vorstellen. CDU, SPD und CSU waren schon dran und haben uns mal erklärt, was diese Abgeordneten motiviert, für welche Themen sie sich einsetzen wollen, wenn sie wieder gewählt werden. Und das möchte ich auch noch klären mit Norbert Müller von Die Linke. Schönen guten Abend, Herr Müller.
Einen wunderschönen guten Abend.
Herr Müller, ich sage das jetzt so, Sie wollen wieder in den Bundestag. Ich weiß aber, dass Sie lange überlegt haben, ob Sie wirklich noch mal antreten wollen. Warum haben Sie gezögert?
Naja, das ist, wenn Menschen draußen zu tun hat, da gibt es ein Bild von Politik. Wir sitzen den ganzen Tag rum, verdienen einen riesen Schotter Geld, sind nebenbei bestechlich, betrügerisch veranlagt und bescheißen die Leute von früh bis spät.
Das sind so die täglichen Vorwürfe, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen.
Natürlich, ich kann das sozusagen auf meiner Facebook-Seite hoch und runter lesen. Das wird dann manchmal gleich noch strafrechtlich relevant und dann ganz spannend, wenn dann noch so ein bisschen Nazi-Kram dazwischen kommt. Aber was es in Wahrheit ist, es ist unglaublich viel Stress. Es sind 6 bis 7 Tage Wochen, es sind 10 bis 12 Stunden Tage. Man muss immer gucken, wie viel Familie schaffe ich gerade noch und das ist mir was wert, wie viele Freunde. Man muss einen unglaublich abgestimmten Tagesablauf haben mit seiner Partnerin. Also, und es ist nicht nur so, dass einem ständig Leute Danke sagen, auch nicht in eigenen Reihen. Das ist einfach, es geht auf die Nerven und sie kennen, man kann das sozusagen ja sehen quasi im Fernsehen oder wenn man mit Abgeordneten zu tun hat, da sind natürlich viele Zyniker bei, viele, die ausbrennen, viele, die für nichts mehr brennen. Und ich habe mir immer gesagt, also ich muss noch Freude an dem haben und ich muss das Gefühl haben, ich bewege was und mich mehr mit gesellschaftlichen Verhältnissen, die ich ändern will, sozusagen abarbeiten, als an der eigenen Partei und als an den Menschen, mit denen ich eigentlich zusammen kämpfen will.
Okay, da
und das ist so der Bruch, wo ich sage, wenn das nicht mehr klappt, dann muss man aufhören und natürlich denkt man immer darüber nach, wo steht man jetzt gerade.
Also, aber wie haben Sie sich dann im Prinzip selber doch noch überreden können, das doch nochmal zu machen, weil Sie einfach eine gewisse Form von Idealismus doch auch noch in sich tragen, wo Sie sagen, also für den lohnt es sich zu kämpfen?
Ich glaube, ich brenne noch für Themen. Ich hatte heute früh ein Interview mit einem lokalen Radiosender. Da haben wir so ein Spiel gespielt. Politiker ärgere dich nicht oder so ähnlich. Und ich ärgere mich über viele Dinge, die ich gerne ändern will. Und ich habe das Gefühl, oder ich denke, dass Dinge, die ich anpacke, auch noch veränderbar sind. Und ich habe auch manchmal Erfolge, was für Oppositionspolitiker schon schwierig ist. Also werden ja keine Anträge von uns angenommen im Bundestag oder so. Aber ich will eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich wohne direkt vis-à-vis zu einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Der einzige Berliner, der ist aber auf Brandenburger Boden direkt vor meiner Haustür. Und dort sollte eine riesengroße Schießanlage gebaut werden, hat die Bundeswehr 20 Jahre geplant. So sollten Millionen in den Sand gesetzt werden. Und wir haben mit vor Ort, mit Bürgerinitiativen, mit Engagierten uns dagegen gewehrt. Ich habe Kontakt zur Bundeswehr aufgenommen, wir hatten eine Standortbesichtigung und wir haben erreicht, dass das Verteidigungsministerium diese Planung aufgegeben hat, mitten im Siedlungsgebiet eine große Schießanlage aufzubauen, wo man im 24-Stunden-Betrieb schießen wollte. Und wenn so eine teure Investition getätigt ist, wird sie ja auch genutzt. So, da hatten wir Erfolg. Als Abgeordnete, aber auch als Menschen, die lokal verankert sind, die Politik machen. Und ich fand, das sind so Erfolge, die motivieren, die braucht man auch.
Die motivieren Sie auch selber. Okay, ich verstehe. Sie haben gerade schon gesagt, Sie ärgern sich natürlich auch über viele Sachen, was mich zur nächsten Frage bringt, weil ich mir vorstellen kann, dass so ein Mandat im Bundestag ja auch irgendwas mit einem macht, auch mit Ihnen ganz bestimmt. Was würden Sie sagen, was hat sich in den letzten 3 bis 4 Jahren bei Ihnen verändert?
Na, man muss zusehen, dass man den Kontakt zu den Menschen, die einen umgeben, nicht verliert. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Es gibt viele, die wohnen einfach in Berlin, haben ihre Familie da und dann ist der Freundeskreis irgendwo weg. Andere Abgeordnete pendeln ständig hin und her, allein schon die Distanz. Und ich merke das schon, dass es schwieriger wird. Man nimmt eine Sprache an, die anders ist.
Ah, was
das
heißt
ist dieses Politikersprech.
Was genau meinen Sie damit? Weil ich denke jetzt spontan, Politikersprech sehr viel Worte produzieren, wo aber nicht immer besonders viel Inhalt hintersteckt.
Na, ich würde das vorsichtiger formulieren, man versucht sich nicht festzulegen.
Ah, ja.
Das ist das eine und dann ist diese Sprache ja auch unglaublich juristisch.
Ja, das stimmt.
Weil wir ja versuchen viel zu formalisieren, möglichst genau zu treffen und das geht total vorbei an dem, was so jeder normale Mensch, egal welchen Bildungsstand er hat, auf der Straße spricht.
Das heißt, Sie versuchen so zu sprechen, dass ich Sie verstehe und dass jeder andere Sie auch versteht.
Ja,
möglichst wenig Worthülsen und möglichst wenig Eventualitäten einbauen.
Ja, darum bemühe ich mich. Ich versuche das schon noch zu reflektieren, ja, wie man auf der anderen Seite ankommt. Und dann sagen mir Menschen auch aus meinem engsten Umfeld, dass man sich verändert, dass man ein anderes Verhalten anlegt. Das ist auch schwierig. Dieses Raumschiff Berlin ist abgeschottet. Als ich den ersten Tag in den Bundestag gekommen bin, ich war gerade aus dem Landtag Brandenburg rausgeflogen, wir hatten eine Wahlniederlage, war gerade ein zweites Mal Vater geworden. Also ich hatte 1000 Sachen im Kopf und war in dieses Mandat für mich etwas überraschend reingerutscht. Und komme das erste Mal in den Plenarsaal und alle Menschen, die dort arbeiten, also die Saaldiener, kannten mich. Das war mir total unangenehm. Die sprachen mich mit Namen an, die hielten mir die Tür auf. Das ist mir in meinem Leben noch nie passiert. Und ich merkte, okay, die demonstrieren dir hier. Du bist was anderes und was Besseres als sie. Und das hat mich peinlich berührt. Und seitdem versuche ich sozusagen, das auch umzudrehen, dem mal die Tür aufzuhalten oder mit dem sozusagen mal ein Schwätzchen zu machen, um runterzukommen. Und wir haben einen großen Freundeskreis, meine Frau und ich, wir besuchen uns gegenseitig und ich gehe auch zu meinen Gartennachbarn abends rüber und bringe ein Bier mit oder trinke mit denen ein, die ganz normale Berufe haben und versuche sozusagen nicht nur in Wahlkämpfen am Infostand mit Menschen zu reden, mit denen man sonst keinen Kontakt hat, sondern mir noch ein Umfeld zu bewahren, was ein ganz Gewöhnliches ist.
Was Sie so ein bisschen vielleicht auch wieder auf den Boden manchmal zurückbringt. Norbert Müller von Die Linke, danke erstmal für diese Eindrücke. Norbert Müller ist 31 und wir sprechen gleich noch weiter über die politischen Themen, die er umsetzen möchte, wenn er denn am 24. September wiedergewählt wird.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es ist ihm nicht leicht gefallen, nochmal zu kandidieren. Zum Schluss hat er sich dann aber doch nochmal dafür entschieden. Norbert Müller ist 31 Jahre alt, sitzt für Die Linke im Bundestag und er ist einer der jungen Abgeordneten, die wir euch vorstellen und die sich einsetzen für Themen, die vor allen Dingen junge Wähler interessieren. Herr Müller, ich habe auch heute Abend mir ein kleines Quiz ausgedacht. Ich habe mir Wahlaussagen rausgesucht von den unterschiedlichen Parteien und ich würde gerne von Ihnen wissen, von wem kommt das entsprechende Statement. Also ich habe das auch schon mit den Kollegen von der CSU, SPD und CDU durchgespielt diese Woche. Und wenn Sie sagen, ja, ich bin bereit, dann machen wir es einfach mal.
Ui. Ich mache viele Podiumsdiskussionen und ich habe eine Mitbewerberin von der SPD. Da frage ich mich immer, in welcher Fraktion die eigentlich Mitglied werden will. Also das kann jetzt interessant werden.
Okay, dann legen wir mal los.
Deutschlandfunk Nova.
Das hier ist die erste Aussage.
Wir wollen Englisch als ergänzende Verkehrs- und Arbeitssprache in der öffentlichen Verwaltung erproben.
Was sagen Sie, von wem kommt die?
Na, sowas könnte von der FDP oder von den Grünen sein.
Jawohl, FDP, genau,
FDP,
richtig.
Sehr gut.
Also, das schon mal geschafft. Dann ist das hier das zweite Statement.
Wir lehnen Quoten, Kontingente und Punktesysteme ab.
Wer war das?
Also, wir lehnen Quoten, Kontingente und Punktesysteme ab.
Ja.
Das könnte direkt von uns sein.
Ja, das ist richtig, ganz genau. Die Linke. Dann kommt jetzt Punkt Nummer 3.
Wir wollen den Bundespräsidenten direkt durch das Volk wählen lassen.
Wer möchte das?
Sowas klingt ein bisschen nach AfD.
Das ist richtig, jawohl, auch in diesem Fall. Und dann kommt die letzte Aussage.
Unser Ziel bleibt, im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten eine Finanztransaktionssteuer einzuführen.
Na, das kommt doch von den Grünen.
Nee, das ist
das
die
kommt
CDU.
Von den das kommt von der CDU.
Das ist die CDU, ganz genau. Aber ich glaube, jetzt von allen, die wir mal so insgesamt hatten, hatten Sie, glaube ich, die höchste Trefferquote.
Also beim letzten hätte ich jetzt noch SPD geraten, aber ja, auf die Union wäre ich nicht gekommen. Wobei, die fordern auch hohe Löhne im Wahlkampf. Und also
ist ja auch einfach nur mal so just for fun gewesen. Herr Müller, lassen Sie uns noch auf ein paar Themen eingehen. Ein wichtiger Punkt für viele von uns sind ja die steigenden Mieten. Und wir haben ja mittlerweile schon mitbekommen, dass die Mietpreisbremse nicht so funktioniert, wie das ursprünglich mal geplant war. Und ich habe jetzt hier so ein weißes Blatt Papier vor mir liegen und ich würde gerne mitschreiben, wie wollen Sie sicherstellen, dass die Mieten bezahlbar bleiben oder wieder bezahlbar werden?
Also erstens würde ich sagen, wir brauchen sozialen Wohnungsbau. Wir haben Zehntausende Sozialwohnungen verloren in den letzten Jahren. Nicht durch Abriss, das auch, aber die sind umgewandelt worden. Die haben die Sozialbindungen verloren. Das heißt, wir müssen neue Sozialwohnungen bauen. Wir schlagen als Linke vor, 250.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Das ist weniger als das, was wir brauchen. Aber das ist das, was Bauverwaltung und was Unternehmen leisten können, wo die Kapazitäten für da sind.
Wo sollen die entstehen? Wo sollen die sein?
Ja, die werden überwiegend in den Zentren statt sozusagen sein, weil dort meistens, also in den mittelgroßen und größeren Städten, weil dort meistens auch die Menschen sind, die solche Wohnungen brauchen. Auf dem Land haben wir die Probleme teilweise auch, aber in der Regel abgeschwächter.
Also sozialer Wohnungsbau habe ich auch
geschrieben. Sozialer Wohnungsbau, ja. Das ist die eine Komponente. Das zweite, das ist mir, ich komme ja aus Potsdam, immer ein sehr wichtiges Thema. Hier wird auch viel gebaut, hier findet auch sozialer Wohnungsbau statt. Aber das, was die Mieten am meisten treibt, das ist die Möglichkeit, und die gibt es ja gerade gesetzlich, dass bei einem neuen Mietvertrag sozusagen die Miete angepasst werden kann, und zwar an 10% über der ortsüblichen Miete. Mhm. So, und wenn Sie in größeren, gerade in Unistädten sind oder in den Großstädten in Deutschland, in den Metropolen, da ziehen die Leute ständig um. Die werden jünger, die kriegen Kinder, die kriegen auch nicht mehr eins, sondern zwei oder drei. Die lernen neue Partner kennen, haben einen anderen Job. Da ist ja vieles heute sehr flexibel. Und man verlangt vom Menschen auch diese Flexibilität. Aber jedes Mal, wenn einer die Wohnung leer zieht und der nächste einen Mietvertrag kriegt und
wird
in die
Miete raufgesetzt.
Genau. Mhm. So, ich habe das in Potsdam auch. Ich bin ausgezogen aus der Wohnung, weil die für uns als Familie zu klein geworden war. Und unsere Nachmieterin, die zahlt fast 50% mehr als wir vorher. Das ist absurd. Und wenn man diese Preistreiberei gesetzlich stoppen würde, dann würde sagen, es gilt die Miete des Vormieters und du kannst maximal, wenn du zum Beispiel energetisch sanierst, einen bestimmten Teil umlegen auf die Miete, also wenn eine reale Wertsteigerung an dem Mietobjekt stattfindet, dann würde so ein Großteil der Mietenspirale, die gerade frei nach oben dreht, gebrochen werden. Und das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Gut. Und eine ganz einfache Maßnahme, dafür muss ich noch nicht mal neu bauen.
Ja, also Preistreibereien, nenne ich es jetzt einfach mal bei der Miete, würden Sie gerne unterbinden. Gibt es noch einen Punkt, wo Sie sagen?
Wir brauchen insbesondere, wir brauchen auch zum Teil spezielle Wohnungen. Wir brauchen mehr Wohnungsbau für Studierende. Da hat sich der Bund ziemlich aus der Pflicht genommen. Das ist gerade in den Unistädten ein erhebliches Problem, bei den Studentenwerken sozusagen Wohnraum zu schaffen. Wir brauchen altersgerechte Wohnungen. Wir haben ja, das ist die Situation, dass viele Ältere sagen, naja, ich sitze hier in meiner Fünfraumwohnung, bin vielleicht inzwischen allein, Partner ist gestorben, Kinder, Enkelkinder sind weit weg, aber ich will eigentlich nicht ausziehen, weil wenn ich jetzt in eine altersgerechte Einraumwohnung ziehe, dann zahle ich genauso viel Miete wie jetzt. So, und wenn das so ist, dann brauchen wir auch, denke ich, spezielle Förderprogramme, gerade für altersgerechtes Wohnen, gerade für barrierefreies Wohnen, um den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, aus ihren dann zum Teil viel zu großen Wohnungen irgendwann rauszukommen und in für sie gute Wohnungen, die sie aber auch bezahlen können, zu ziehen.
Gut, drei Punkte habe ich notiert, habe ich aufgeschrieben. Werden wir mal gucken, wie weit Sie da kommen werden an der Stelle. Ich würde gerne noch einen Punkt mit Ihnen besprechen, und zwar die prekären Arbeitsverhältnisse, die ja eben auch genug Menschen in Deutschland betreffen. Die Linke will Befristungen ohne sachlichen Grund, Minijobs und Leiharbeit abschaffen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Unternehmen und die sagen, naja, wir müssen halt flexibel bleiben. Also wie soll das gehen, dass in Zukunft weniger Menschen prekär arbeiten und es Deutschland trotzdem wirtschaftlich gut geht?
Also wenn es Deutschland nur wirtschaftlich gut gehen kann, weil man insbesondere junge Menschen gnadenlos ausbeuten darf, dann ist im System was falsch. So kann das nicht funktionieren. Und das ging ja auch Deutschland früher gut und da gab es das überhaupt nicht. Also diese Entsicherung des Arbeitsmarktes, diese Deregulierung der Arbeitsverhältnisse, das ist ja ein Ergebnis der Agenda 2010. Das ist jetzt 10 Jahre alt. Nicht 100 Jahre alt und auch nicht 30 Jahre alt. So, und ich glaube, das kann man zurückdrehen. Und wenn man Zustände sieht, dass mehr als die Hälfte der unter 28-Jährigen in befristeten Arbeitsverträgen sind, wann sollen die denn mal ein Leben planen? Das ist doch, und das sind ja nicht befristete Arbeitsverträge, die sozusagen eine lange Perspektive bieten, sondern häufig ganz kurze Sachen, Projekte, ganz viele in die Solo-Selbstständigkeit gezwungen sind, diese Crowdworker, da gibt es sozusagen eine Vielzahl von prekären Arbeitssituationen, gerade für junge Menschen, für um die 30, 35-Jährige und Jüngere, die völlig inakzeptabel sind, und da wollen wir ran. Und wenn man sich die Lohnentwicklung gerade in der Industrie anguckt, wo früher gut bezahlte Jobs waren, Stichwort zum Beispiel Logistik, früher waren solche Bereiche wie Logistik in Unternehmen, direkt im Unternehmen, die Leute waren fest eingestellt und bezahlt, vernünftig. So, dann hat man die angefangen auszulagern, jetzt kommen die aus Leiharbeitsfirmen und kriegen zum Teil noch ein Drittel, manchmal ein Viertel dessen, was da früher gezahlt worden wäre. Das heißt, die kommen in den Bereich von Hartz IV, Aufstocker, und das muss meines Erachtens nicht sein. Und in Deutschland geht es fast keinem Unternehmen schlecht. Die Werte, die dort erarbeitet werden, die werden von der Hand und von den Köpfen sozusagen der Menschen erarbeitet, und dann soll man die angemessen für ihre Arbeit bezahlen, statt sozusagen die Gewinne, die entstehen, auf den Finanzmärkten zu verspekulieren.
Herr Müller, vielen Dank erstmal für Ihre Ausführungen soweit. Norbert Müller in Deutschlandfunk Nova Interview. Er sitzt für Die Linke im Bundestag und wir stellen euch diese Woche junge Frauen und Männer vor, die gerne wiedergewählt werden möchten am 24. September. Eine Partei fehlt noch in der Runde, das ist Bündnis 90 Die Grüne. Luise Amtsberg ist die Bundesabgeordnete für diese Partei unter anderem, aber es ist eben diejenige, mit der ich dann morgen am Freitag sprechen werde.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ey, da bist du schon zu Hause und wartest die ganze Zeit darauf, dass es klingelt. Und dann schmeißt der Paketbote die Benachrichtigung einfach nur in den Briefkasten und schwupps ist er wieder weg. Was er nicht da gelassen hat, das Paket. Nervt mega, wenn das so läuft, ne? Allerdings kann es auch dann nervig sein und richtig schön schief gehen, wenn der Paketbote noch persönlich klingelt. Fragt mal Madonna. Unser Reporter Sebastian Rams kann uns erklären, warum da irgendwas ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Also, warum, Sebastian?
Tja, bei Madonna war es tatsächlich so, der Paketbote hat geklingelt, sie hat freundlich aufgemacht. Das Paket war zum Greifen nah, wenige Zentimeter Luft haben sie noch getrennt davon, aber sie ist doch nicht drangekommen, denn der Bote vom Zustelldienst FedEx, der hat in seinem Leben vielleicht in New York schon so einiges erlebt, dass er dann aber wirklich dem Popstar Madonna vor ihm steht und ihm ihr begegnet. Das wollte er dann wohl doch nicht so wirklich glauben und hat einfach gedacht, Quatsch hier, pack das Paket wieder ein und geh nach Hause.
Also er hat einfach nicht geglaubt, dass das die echte Madonna ist, ja?
Genau.
Und wie hat Madonna reagiert?
Tja, ziemlich frustriert und ungeschminkt. So zeigt sich Madonna jedenfalls auf dem Foto ihres Tweets zu dem Thema. Aber ehrlich gesagt, ich bringe die TV-Madonna jetzt auch nicht so wirklich mit diesem Bild bei Twitter unter einen Hut. Da kann ich den Paketboten schon so ein bisschen verstehen. Madonna natürlich nicht, ne? Ziemlich angry sieht die aus. Sie schreibt auch passend zu ihrem mürrischen Gesichtsausdruck, wenn du die ganze Woche mit FedEx streitest, weil du wirklich Madonna bist und sie dir trotzdem dein Paket nicht ausliefern.
Okay, ja. Die Diva ist ein bisschen sauer. Und FedEx, was sagen die? Sagen die, yo, da haben wir einfach einen Fehler gemacht?
Bisher nicht, nö. Denn FedEx hat so auf den Tweet reagiert. Hallo, ich bin Judy. Ich würde dir gerne helfen. Bitte schicke mir deine Adresse, die Lieferungsnummer und deine Telefonnummer per
Standardantwort. Ja,
könnte auch ein Bot sein, Chatbot, man weiß es nicht. Da gilt halt für einen Weltstar, Augen zu und durch. Das sind halt die harten Mühlen des Alltags, wie wir sie auch kennen. Du hast es beschrieben. Aber vielleicht ist ja bald alles ganz anders und schöner und besser, wenn Madonna, wie angekündigt, endlich nach Portugal zieht.
Ach so, meinst du, das klappt dann mit dem Paketdienst?
Da ist mehr Sonne, da sind die Leute freundlicher.
Vielleicht erkennen sie die Leute auch einfach besser ungeschminkt in Portugal. Kann ja auch sein. Danke für diese Geschichte, Sebastian.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bei Kindern würde man sehr wahrscheinlich sagen, das ist so die extreme Trotzphase mit Gebrülle und Geschrei und Getrampel und auf den Boden werfen. Musste durch, hört irgendwann auf. Naja, von Trotzphase kann man bei Ungarn in dem Fall leider nicht sprechen. Da geht es nämlich ums Prinzip. Ungarn weigert sich ja, Flüchtlinge aufzunehmen, obwohl der Europäische Gerichtshof Ungarn und einige andere Staaten, die das bisher partout nicht wollten, ja jetzt per Urteil dazu verpflichtet hat. Ungarn hält einfach weiter die Luft an, läuft blau an und sagt, ist uns doch egal. Und Juristen sagen mittlerweile, dieses Verhalten gefährdet das gesamte Rechtssystem der EU. Das klingt wirklich dramatisch und ob das wirklich so ist, das habe ich geklärt mit Daniel Thüm. Der lehrt an der Uni Konstanz öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht. Und ich wollte von ihm wissen, was wäre denn jetzt der nächste Schritt der EU, wenn sich Ungarn trotz dieses EuGH-Urteils weiterhin weigert, Flüchtlinge aufzunehmen?
Die Kommission hat schon Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet und diese würden fortgesetzt werden. Das heißt, der EuGH würde dann Ungarn verurteilen, weil es sich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen.
Und dann, was macht Ungarn dann? Können die dann trotzdem sagen, ja, sehr schön, wenn ihr uns verurteilt, aber wir verweigern trotzdem weiter?
Das ist in der Tat ein heikler Punkt, weil Gerichtsurteile kann man auch missachten und die EU hat keinen Gerichtsvollzieher, keinen Polizisten, den sie nach Ungarn schicken können. Aber der EU-Vertrag hat auch hier ein weiteres Verfahren. Die Kommission kann im nächsten Schritt einen Pauschalbetrag oder auch ein Zwangsgeld beantragen und der Gerichtshof verurteilt Ungarn dann, dass sie Strafzahlungen leisten.
Gut, dann denke ich jetzt mal weiter an Ungarns Stelle aus. Wenn die dann hingehen und sagen, okay, dann verurteilt ihr uns halt zu einer Geldstrafe, zahlen wir nicht.
Dann kann die Kommission versuchen, und da gibt es durchaus rechtliche Argumentationen, die sie auf ihrer Seite hat, die Gelder aufzurechnen mit Finanzbeiträgen, die Ungarn aus dem EU-Haushalt bekommen würde.
Und das würde dann tatsächlich mal empfindlich auch wehtun, oder?
Das würde wehtun. Da können durchaus mehrere Millionen Euro fällig werden.
Also es wäre dann auch ein finanzielles Druckmittel. Mich interessiert gerade noch einen Punkt, weil Sie gesagt haben, es gibt ja keine Strafvollstreckungsbehörde im Endeffekt, die diese Urteile dann auch durchsetzen kann. Das heißt aber im Prinzip, es gibt jetzt dieses Urteil und eigentlich basiert das alles auf Freiwilligkeit.
Das ist in der Tat so bei der Europäischen Union, auch ein Geheimnis der Europäischen Union und ihres Erfolges. Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von Staaten, die in sehr vielen Bereichen sehr weitgehend kooperieren, aber letztlich beruht das alles auf Freiwilligkeit.
Ist das nicht ein bisschen wenig, wenn es dann um solche Entscheidungen geht, um solche wichtigen Entscheidungen eben, wie Flüchtlinge gemeinsam und gerecht verteilt werden auf die EU?
Bisher hat das alles immer relativ gut funktioniert, weil die EU es geschafft hat, dass letztlich die meisten Entscheidungen dann doch weitestgehend im Konsens angenommen wurden. Nicht jeder Mitgliedstaat hat sich durchgesetzt, aber man hat sich zusammengesetzt, man hat lange diskutiert und dann eine Verständigung gefunden, mit der alle mehr oder weniger zufrieden waren. Das mögen die Bürger dann oft nicht, weil das ist die EU, die in Hinterzimmern stundenlang tagt, Intransparenz ist und man versteht es nicht, dauert alles sehr lange, aber das war Teil des Erfolgsgeheimnisses der EU und das hat man hier nicht gemacht.
Aber wenn jetzt einzelne Mitgliedstaaten diese Urteile zum Teil einfach überhaupt gar nicht mehr akzeptieren, dann fragt man sich doch aber schon, wenn man das hört, welchen Sinn und Zweck hat dann so eine Rechtsprechung überhaupt noch vom EuGH?
Das ist in der Tat der Grund, warum die Kommission und auch der Gerichtshof selber in dem Verfahren sehr genau darauf achten werden, dass man notfalls auch die Mechanismen zur Durchsetzung schärft und fortentwickelt, dass man etwa solche Strafgelder verhängen kann, die dann auch mit Haushaltszahlungen verrechnet werden. Da werden die Organe in Brüssel und Luxemburg darauf achten, dass sie hier die Instrumentarien schärfen.
Was ist denn zum Beispiel damit, Ungarn das Stimmrecht zu entziehen? Wäre das auch noch eine Möglichkeit?
Das ist möglich, das geht aber nicht wegen dieser Sache alleine, sondern das setzt voraus, dass im großen Umfang demokratische und rechtsstaatliche Probleme in Ungarn bestehen, worüber man ja durchaus reden kann. Aber diese Weigerung, das eine Urteil umzusetzen, reicht nicht aus.
Was ist denn Ihre Einschätzung jetzt? Was glauben Sie, wie das weitergeht mit Ungarn?
Die ungarische Regierung hat sich so öffentlich festgelegt, dass sie das symbolisch ausfechten wird. Ich vermute nicht, dass Ungarn Flüchtlinge aufnehmen wird. Und die europäischen Organe werden umgekehrt auf dem Recht bestehen. Es werden Zwangsgelder und Pauschalstrafen verhängt werden und die werden damit Haushaltsgeldern verrechnet.
Aber wie ist denn das? Sehen Sie es eigentlich auch so drastisch oder so an der einen oder anderen Stelle? Konnte man jetzt schon mal lesen, ja, also wenn das jetzt im Endeffekt Schule macht, das, was Ungarn da macht, wenn die sich einfach verweigern, dann stellt das im Endeffekt dieses ganze Rechtssystem von der EU in Frage. Sehen Sie das auch so?
Absolut. Nee, das ist für die EU eine Grundsatzfrage. Und die EU lebt eben wirklich sehr viel mehr als sehr viele andere vom Recht, gerade weil sie diese ganzen Zwangsdurchsetzungsmechanismen nicht haben, aber auch deswegen, weil sie keine sozusagen dicke Gemeinschaft sind. Das ist ja kein Volk mit einer öffentlichen Meinung und so, sondern die lebt vom Recht, die lebt von der Verständigung. Also das ist eine ganz ernste Sache für die EU und deswegen nehmen es ja auch die Organe so ernst, also dass der EuGH binnen weniger Wochen das Urteil fällt, wo dazwischen noch Sommerpause war, das ist ein Zeichen, dass die das sehr, sehr ernst nehmen.
Daniel Thüm ist Europa- und Völkerrechtler und hat uns erklärt, was die nächsten Schritte der EU sein können, wenn Ungarn sich weiterhin weigert, trotz Urteil des EuGHs Flüchtlinge aufzunehmen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was wollen die Parteien im Wahlkampf bei den unterschiedlichen Themen, die sie da so beackern? Welche Positionen beziehen sie? Das gucken wir uns ja seit gestern an bei Hielscher oder Haase am Morgen und abends in der Redaktionskonferenz. Schauen wir nochmal genauer hin und lassen uns das Ganze einschätzen, diese Position, und zwar von Menschen, die zwar in keiner Partei sind, sich aber trotzdem politisch engagieren, aktiv sind. Das erste oder Thema, nicht das erste, aber das erste, das wir behandelt haben, gestern war ja die Geschlechtergerechtigkeit. Und eine Frau, die sich schon lange damit auseinandersetzt, ist Anne Wiezorek. Sie ist Autorin, Bloggerin und Feministin. Und genau, es ist auch diejenige, die den Hashtag Aufschrei initiiert hat. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte erstmal von ihr wissen, wie sie das einschätzt. Denn die Große Koalition hat ja schon ein paar Sachen angeschoben und umgesetzt. Also Frauenquote, die Ehe für alle zum Beispiel. Was ist denn bis jetzt vernachlässigt worden? Wo müsste die nächste Bundesregierung deiner Meinung nach unbedingt ran?
Ja gut, also davon mal abgesehen, dass jetzt das Thema Frauenquote oder auch zum Beispiel das Gesetz für die Lohngerechtigkeit noch nachgebessert werden sollten, und das haben ja auch einige Parteien in ihren Programmen drin, finde ich ganz, ganz dringend und wichtig, dass endlich auch das Thema Gewalt gegen Frauen sich nochmal genau angeguckt wird, also zum Beispiel dann die Frauenhäuser und Beratungsstellen, die es diesbezüglich gibt, dass erstmal dieses Beratungsangebot und dieses Hilfeangebot weiter ausgebaut wird und auch finanziell gestützt wird, also die meisten Frauenhäuser, die krebsen ja jedes Jahr rum, um dann wieder die Förderung zu kriegen, um überhaupt weitermachen zu können, und müssen dann immer noch in der Regel ganz viele Betroffene ablehnen. Also da ist der Bedarf einfach wesentlich größer als das, was abgedeckt werden kann. Und was auch ganz akut ein Problem ist, ist die Versorgung über Hebammen. Also dass einfach Schwangere ein sicheres Angebot haben, eine sichere Geburt durchführen zu können an dem Geburtsort ihrer Wahl. Das haben wir in Deutschland gerade nicht mehr gegeben und die Situation verschlechtert sich sogar eher noch. Und da ist gerade seitens der Regierung oder auch anderer Parteien jetzt noch nicht so viel gelaufen. Und da ist auf jeden Fall dringender Handlungsbedarf zum Beispiel.
Wenn du jetzt gerade den Beruf Hebamme ansprichst, es ist ja auf eine spezielle Art auch ein sozialer Beruf. Siehst du da eigentlich auch noch Handlungsbedarf, also generell in diesem Bereich da nochmal anzusetzen, also dass soziale Berufe aufgewertet werden, auch von der Bezahlung her?
Absolut. Also das spielt da mit rein, dass generell soziale und Pflegeberufe immer noch nicht so wertgeschätzt werden in unserer Gesellschaft, wie es eigentlich notwendig wäre. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass diese Berufe vorwiegend von Frauen ausgeübt werden. Also da merken wir dann, wie struktureller Sexismus so am Werke ist. Also dass diese Berufe extrem belastend sind, schlecht bezahlt sind. Und in der Regel diejenigen, die sie ausüben, dann auch nicht mal mehr im Alter komplett absichern können. Und da muss natürlich auf jeden Fall angesetzt werden.
Und das ist auch ein Punkt, wo du sagst, da merkt man einfach, wie schwierig das ist, Job und Familie miteinander zu vereinbaren.
Das spielt da auch mit rein, klar. Also wer jetzt einen Job hat, wo du nicht abgesichert bist, obwohl du eigentlich Vollzeit arbeitest, vielleicht sogar noch Überstunden, und dann aber gleichzeitig auch dir gerne den Wunsch erfüllen möchtest, eine Familie zu haben, die ernähren zu können, aber auch Zeit vor allem für die zu haben, dich um die kümmern zu können und einfach auch das Leben genießen zu können mit einer Familie. Das spielt da natürlich auch mit rein, ganz klar.
Was könnte die nächste Regierung denn konkret tun? Also wäre es zum Beispiel eine Option, das Ehegattensplitting zu ersetzen? Also unterm Strich, mal kurz erklärt, im Endeffekt fördert der Staat damit ja eher die traditionelle Rollenverteilung. Andererseits werden dadurch eben auch Familien entlastet. Was ist da deine Position oder dein Vorschlag?
Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit der Bezeichnung traditionell, weil Traditionen können eher auch was Schönes sein. Ich finde es tatsächlich eine ungerechte Rollenverteilung, und die eben dazu führt, dass vor allem, wenn Frauen dann eben in einer heterosexuellen Ehe, wenn sie dann diejenigen sind, die weniger verdienen, was so der Normfall ist, dann diejenigen sind, wo es sich eher finanziell für die Paare lohnt, wenn die Frau zu Hause bleibt oder eben nur einen Minijob hat. Wodurch dann eben wieder der Effekt eintritt, dass sie zu wenig Rentenansprüche sammeln kann und so weiter. Also sich das ja auch immer weiter vorzieht. Wir haben ja nicht nur einen Gender Pay Gap, sondern auch einen sogenannten Gender Pension Gap, und der ist mit 60% einfach richtig, richtig groß und bedeutet.
Gender Pension habe ich ehrlich gesagt jetzt noch nie gehört. Nee. Was ist das?
Also der beschreibt einfach die Lücke, die bei der Altersvorsorge bzw. bei der Altersabsicherung besteht. Also dass Frauen in der Regel also im Schnitt 60% weniger Altersabsicherung haben als Männer. Mhm. Also einfach nochmal richtig krass betroffen sind von dem Risiko der Altersarmut.
Aber trotzdem nochmal zurück auf die ursprüngliche Frage. Also Ehegattensplitting ersetzt. Wäre das eine Option, wo du sagst, gute oder schlechte Idee?
Nee, Ehegattensplitting, finde ich, muss auf jeden Fall abgeschafft werden. Da gibt es ja auch einige Vorschläge dazu bei den Wahlprogrammen, das wirklich abzuschaffen und dafür ein anderes Steuersystem, was dann Individualbesteuerung heißt, durchzusetzen und dann eben aber noch zusätzliche Optionen zu schaffen, wodurch dann eben Familien, gerade eben auch Familien mit Kindern, dann nochmal extra gefördert werden können.
Mehr zum Thema Geschlechtergerechtigkeit gibt's dann auch morgen am Freitag in Eine Stunde Liebe ab 20 Uhr hier in Deutschlandfunk Nova. Und das Gespräch mit Anne Wiezorek habe ich vor der Sendung mit ihr geführt. Morgen guckt Thilo Jahn dann in der Frühsendung, was die Parteien beim Thema Netz und Digitalisierung anzubieten haben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In den vergangenen Jahren geht es ja immer wieder um die Frage, wie wollen wir uns eigentlich in Zukunft ernähren? Zumindest wird die immer wichtiger, weil wir werden immer mehr Menschen, und wenn wir alle jeden Tag Fleisch essen wollen würden, dann wird es irgendwann mal ein bisschen eng und ein bisschen schwierig. Unter anderem deswegen ernähren sich einige Menschen, viele Menschen, vegetarisch oder vegan, zum Teil, weil sie sagen, das ist einfach gesünder, zum Teil aber auch, weil eben viele damit ein Zeichen setzen wollen, weil sie nicht einverstanden sind mit der Art und Weise, wie Tiere in der Landwirtschaft behandelt und gehalten werden. Ein neuer Dokumentarfilm, der bald in den deutschen Kinos startet, der beschäftigt sich mit einer Vision einer Welt, die komplett auf Fleisch verzichtet. Passender Titel: The End of Meat. Sebastian Rams, unser Reporter, du hast dich schon mal mit dem Film beschäftigt. Worum geht's denn da?
Ja, um nicht weniger als die Vision eben einer Welt, in der die gesamte Menschheit komplett auf den Verzehr von Fleisch, aber auch anderen tierischen Produkten wie Milch und Eiern verzichtet. Forever.
Und wie realistisch ist das, eine Welt ohne Fleisch?
Naja, sagen wir, geht so. Also wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, denn wenn wir die gesamte Weltbevölkerung betrachten, dann nimmt die Lust auf Fleisch weiter zu. Die FAO, das ist die Organisation der UN für Ernährung und Landwirtschaft, die geht davon aus, dass die Menschheit dieses Jahr 322 Millionen Tonnen Fleisch erzeugen wird. Das wäre ein neuer Rekord und viermal so viel wie vor einem halben Jahrhundert. Auf der anderen Seite ernähren sich aber auch eben immer mehr Menschen hierzulande vegetarisch oder vegan, weil sie eben nicht für das Leid von Tieren verantwortlich sein wollen, wie der Regisseur von The End of Meat, das ist Marc Pirschel. Und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, was für ihn denn der Auslöser war, diesen Film genau jetzt zu machen.
Als so vor ungefähr 4-5 Jahren dieser vegane Trend oder vegane Boom hier angefangen hat und das Thema Veganismus immer populärer wurde in Deutschland und dann irgendwann auch sogar die großen Fleischkonzerne angefangen haben, vegane und vegetarische Produkte herzustellen, da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht nicht doch was anderes ist als ein Trend, und habe dann begonnen zu recherchieren, und das war so der Start für den Film.
Ja, generell sagt er auch, soll der Film uns vor Augen führen, wie wichtig eben unsere Konsumentscheidungen für die Zukunft des Planeten sind, und Entscheidungen gegen Fleisch, aber auch eben gegen Milch und Eier seien gut für uns, die Tiere und auch unseren Planeten.
Kann man in diesem Wunsch, also komplett auf Fleisch zu verzichten und den positiven Folgen, die jetzt ja erstmal so daraus abgeleitet werden, kann man das irgendwie wissenschaftlich untermauern?
Also viele negative Folgen durch eine zu intensive Tierhaltung sind in der Wissenschaft mittlerweile akzeptiert. Ein entscheidender Punkt zum Beispiel: es wird viel zu viel Wasser verbraucht. Ein Drittel des zur Verfügung stehenden Trinkwassers, das dann an anderer Stelle in der Welt knapp ist. Und zu viel Gülle aus der Massentierhaltung gefährdet auch die Qualität unseres Trinkwassers immer stärker. Außerdem trägt Abholzung der Regenwälder dazu bei, dass Tierarten verschwinden, dass vielleicht der Klimawandel zunimmt. Auch der Einsatz von hohen Mengen an Antibiotika in der Massentierhaltung begünstigt die Entstehung von gefährlichen Bakterienstämmen. Und es spielt auch eine Rolle beim Klimawandel. Alfons Bahlmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung sagt dazu Folgendes.
Ein totaler Stopp der Tierhaltung hätte bei isolierter Betrachtung gravierende positive Auswirkungen auf den Planeten Erde. Weltweit sind etwa 2/3 der Klimagase unmittelbar auf die Tierhaltung, insbesondere die Haltung von Rindern, zurückzuführen.
Ja, das ist eine positive, eindeutige Meinung zu The End of Meat. Allerdings sagt er auch, dass man auf der anderen Seite dann natürlich mehr pflanzliche Produkte herstellen müsste, um die Bevölkerung ausreichend mit hochwertigen Eiweißen und Fetten zu versorgen. Als Beispiel nennt er da Sojaschrot, Nüsse und Hülsenfrüchte. Ja, und die Belastungen für die Umwelt, die dann daraus resultieren, müsste man dann fairerweise bei der Beurteilung einer alternativen Form der Landwirtschaft, so will ich es mal nennen, natürlich auch berücksichtigen.
Wie sieht es denn aus mit der Gesundheit? Also bei uns, Fleisch steht ja auch immer wieder in der Kritik, Krankheiten zu verursachen. Welche Aussage trifft der Film da?
Eine, die auf jeden Fall aufhorchen lässt und die fasst uns der Regisseur Marc Pirschel hier nochmal zusammen.
Wir haben einen Wissenschaftler von der Universität Oxford interviewt, der quasi alles Ganze mal hochgerechnet hat auf eine globale Perspektive. Also wie würde eine Welt aussehen, die 2050 vegan lebt, und da kommt er darauf, dass wir ungefähr 1,5 Billiarden US-Dollar einsparen würden. Also an Schäden, die der Klimawandel verursachen wird und die das Gesundheitswesen tragen müsste, wenn wir uns weiterhin Fleisch ernähren. Und er sagt, 8 Millionen Menschen weniger würden dann jährlich sterben.
Das ist zugegeben eine ziemlich hohe Zahl, die vielleicht nicht alle Wissenschaftler jetzt so 1:1 unterschreiben würden. Außer Frage steht aber, dass ein zu hoher Verzehr vor allem von rotem Fleisch die Wahrscheinlichkeit erhöht, zum Beispiel an Herzversagen zu sterben. Laut einer polnischen Studie aus dem Jahr 2014 soll sich das Risiko für einen Herztod sogar mehr als verdoppeln. Außerdem steht Fleisch noch im Verdacht, die Entstehung von Diabetes und bestimmten Krebsarten wie Darm- und Magenkrebs zu fördern.
Bringt denn der Film auch irgendwelche Lösungsvorschläge ins Spiel oder geht es immer nur darum zu sagen, so das ist nicht gut?
Nicht nur, macht auch einen Lösungsvorschlag oder guckt wirklich, muss man zugeben, noch in die Zukunft, aber es klingt interessant, denn neben diesem einfachen Verzicht, weniger oder nichts mehr zu essen, soll in Zukunft auch die Herstellung von Fleisch im Labor möglich sein. Ja, mehrere Forschergruppen in der EU und an Startups, auch vor allem in Amerika, die arbeiten da wirklich weltweit fieberhaft dran. Wir haben in dieser Woche im Grünstreifen auch darüber berichtet, aber nicht nur Fleisch, auch Milch und Eier sollen dann irgendwann komplett ohne Tiere hergestellt werden können im Labor. Bisher kostet ein paar Gramm Laborfleisch noch mehrere tausend Dollar. Also da ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten, bis es massentauglich ist. Aber Fleisch aus der Petrischale ist auch für Marc Pirschel okay.
Schmeckt aber ein bisschen fad, habe ich diese Woche gelernt hier bei uns im Programm.
Ja, ich habe bald 2500 über, dann kaufe ich mir was.
Okay. Ein neuer Dokumentarfilm entwickelt die Vision von einer Welt, in der wir komplett auf Fleisch verzichten oder eben auch auf Milch und Eier. Er heißt The End of Meat und er läuft bald an in den deutschen Kinos. Und wie immer an dieser Stelle in der Redaktionskonferenz die Highlights aus unseren Wissensnachrichten, zusammengefasst von Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Parasiten haben einen schlechten Ruf. Immerhin leben sie nur dadurch, dass sie sich an anderen Lebewesen festsetzen und sie aussaugen oder anders ausnutzen. Ein internationales Forscherteam schreibt jetzt in einem Fachmagazin, dass Bandwürmer, Läuse, Zecken, Flöhe und Co. zu den meistbedrohten Lebewesen der Erde gehören. Ihren Berechnungen zufolge könnten durch den Klimawandel bis zu ein Drittel der Parasiten bis 2070 aussterben. Auch wenn das erstmal gut klingt, Parasiten spielen eine wichtige Rolle für das Ökosystem. Sie halten Wildtierpopulationen in Schach und sind wichtig für die Nahrungskette. Die Forscher sagen, wenn es viele Parasiten gibt, ist das ein Zeichen für ein gesundes Ökosystem. Die Wissenschaftler fordern, dass mehr zu Parasiten geforscht wird und dazu, wie sich der Klimawandel auf sie auswirkt. Wissenschaftliche Studien sind das Herzstück der Forschung. Und Verlagen bringen sie eine Menge Geld. Das nutzen immer mehr Pseudojournale aus. Solange die Autoren zahlen, können sie dort ihre Forschung veröffentlichen, auch wenn sie wissenschaftlichen Standards nicht genügt. Wie viel Schaden solche Publikationen anrichten, schreiben Forscher in einem Kommentar, der im Fachmagazin Nature erschienen ist. Ein Jahr lang haben sie rund 200 Journale analysiert, die sie im Verdacht hatten, reine Geldmaschinen zu sein. Dabei kam raus, die meisten Artikel in diesen Magazinen kamen von Forschern aus Indien und den USA. Mit dabei waren auch Studien von renommierten Unis wie Harvard. Rund 2 Millionen Wissenschaftler hatten zu den knapp 2000 Artikeln beigetragen. Nach Einschätzung der Studienautoren eine riesige Ressourcenverschwendung, weil die Studien oft systematische Fehler enthalten. Sie fordern strengere Publikationsstandards, um zu vermeiden, dass Pseudojournale noch mehr Einfluss bekommen. Augenzeugen sind oft nicht die besten Informationsquellen, wenn es darum geht, Verbrechen aufzuklären. In den USA gehen laut Schätzungen rund 70% aller unrechtmäßigen Verurteilungen auf falsche Zeugenaussagen zurück. Forscher der Michigan State Universität haben jetzt ein einfaches Mittel gefunden, das Zeugenaussagen etwas zuverlässiger machen könnte. Augenzeugen erstmal schlafen schicken. Für ihr Experiment ließen die Psychologen etwa 200 Teilnehmer ein Video einer Straftat anschauen. Später sollten sie bei einer Gegenüberstellung den Täter identifizieren. Die Hälfte der Probanden tat das am selben Tag, die andere Hälfte hatte vorher eine Nacht geschlafen. Das Ergebnis? War der Täter in der Aufstellung tatsächlich dabei, machte es keinen Unterschied, ob die Zeugen vorher geschlafen hatten oder nicht. Ihre Trefferquote lag bei etwa 50%. Aber tauchten in der Gegenüberstellung nur Unschuldige auf, glaubten 2/3 der Teilnehmer, die nicht geschlafen hatten, trotzdem den Täter erkannt zu haben. Bei den ausgeschlafenen Teilnehmern waren es nur rund 40%. Die Forscher glauben, dass Schlaf Entscheidungsprozesse verändert und das Gedächtnis verbessert.
Deutschlandfunk Nova.
Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Eine ganze Insel steht mehr oder weniger unter Wasser. Barbuda liegt mitten in der Karibik und ist eine der Inseln dort, die von Hurricane Irma, man muss wirklich sagen, zerlegt worden ist. 90% der Häuser auf Barbuda sind zerstört. Ungefähr 2000 Menschen leben auf der Insel und mindestens die Hälfte von ihnen hat jetzt einfach kein Zuhause mehr. Irma ist einer der schwersten Tropenstürme der letzten Jahre. Wie die Lage aktuell ist in der Region, das kann uns unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann sagen. Anne-Kathrin, was hat Irma denn bisher angerichtet? Lässt sich das überhaupt schon einschätzen?
Na, es kommen stündlich neue Informationen heraus. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass auf vielen Inseln einfach noch nicht so richtig klar war, was da wirklich für Schäden angerichtet wurden, weil die Leute ihre Häuser nicht verlassen konnten. Das Wasser stand da noch hoch in den Straßen. Das ist zum Teil auch immer noch so. Also auf Barbuda zum Beispiel, das von dir erwähnte Beispiel, da steht immer noch sehr, sehr viel Wasser. Die Leute sind völlig verzweifelt und warten nun auf Hilfe. Es gibt einen Twitter-Account von Antigua und Barbuda übrigens. Und da ist jetzt gerade vor wenigen Minuten der Aufruf gestartet worden, also wirklich zu helfen. Die Regierung fragt die Menschen in Antigua, ob sie vielleicht noch Unterkünfte hätten für die Menschen von Barbuda. Das sind ja nur 2000 und die müssen jetzt natürlich schnell irgendwo hin, weil der nächste Hurricane schon im Anflug ist. Das ist José draußen auf dem Atlantik und wie es aussieht, wird José dann auch zum Wochenende am Samstag wahrscheinlich wieder Barbuda treffen, wo die Leute keine feste Unterkunft mehr haben, also dringend weg müssen. Auf den anderen Inseln sieht es auch nicht viel besser aus, vor allen Dingen in den französischen Überseegebieten. Jetzt im Moment ist der Sturm vor der Küste von der Dominikanischen Republik und Haitis und da ist auch das Schlimmste zu befürchten.
Jetzt sind ja auch Stromnetze und Telefonnetze zerstört worden, hast du gerade schon gesagt. Es ist eben gar nicht so einfach, überhaupt sich ein Bild zu machen von der Lage. Also wie kompliziert ist das gerade?
Das ist genau das Problem. Im Moment, gestern konnte ich noch mit Leuten telefonieren, die in der Dominikanischen Republik leben und die mir die Lage schildern konnten. Heute sind sie schon alle nicht mehr erreichbar. Das Gleiche gilt für Haiti. Haiti ist sowieso mal schwer erreichbar, weil die Infrastruktur dort einfach sehr, sehr schlecht ist. Und jetzt im Moment erreichen unsere Nachrichten die Leute dort gar nicht mehr, weder per Telefon noch per E-Mail. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Stunden dann wieder regelt und wir erfahren können, wie es ihnen dort ergangen ist. Also in den nächsten Stunden zieht der Sturm ja jetzt weiter in Richtung Kuba und Bahamas. Also ich denke, in der Nacht müsste dort dann eigentlich wieder Ruhe eingekehrt sein.
Wie kann man denn den Menschen auf den Inseln jetzt im Moment überhaupt helfen? Also funktioniert das überhaupt? Was kann man da machen? Oder was wird im Moment unternommen?
Glück haben da, glaube ich, diejenigen kleinen Antilleninseln, die Überseegebiete sind von europäischen Ländern, also wie zum Beispiel die französischen Überseegebiete, die haben auch schon vor der Ankunft von Hurricane Irma einige Hilfe erhalten, ebenso die Holländer, die britischen und die US-amerikanischen Inseln. Also da sind Schiffe hingeschickt worden, weil vorher schon klar war, dass beim Hurricane dieses Ausmaßes wahrscheinlich dann auch lange Zeit keine Flugzeuge starten und landen können mit Hilfsgütern. Das ist auch so, viele Flughäfen sind einfach auch zerstört und jetzt sind da Schiffe gefragt. Also diese Inseln haben insofern Glück, dass sie da Hilfe aus Europa erwarten können. Bei anderen sieht das schon schlechter aus. Allen voran zu nennen ist da wie immer Haiti.
Anne-Kathrin, danke für diese aktuellen Eindrücke. Irma ist durch die Karibik gerast und auch dort immer noch unterwegs in Richtung USA. Und wir werden euch darüber natürlich auf dem Laufenden halten mit aktuellen Informationen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn Menschen im Sterben liegen, dann haben sie in der Regel noch einen großen Wunsch, den sie sich vielleicht noch mal, ja,
nicht erfüllen können. In dem Moment ist wahrscheinlich ein bisschen spät, aber den haben sie halt einfach. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann versuchen die Angestellten von Krankenhäusern, diesen einen Wunsch dann am Ende des Lebens nochmal wahr werden zu lassen. Und einen sehr eindrucksvollen Beweis dafür hat unser Reporter Sebastian Rams heute mitgebracht. Sebastian, was war das für ein Wunsch?
Ja, eine schwerkranke 58-jährige Patientin aus Fürth, die wollte unbedingt nochmal ihr früheres Pflegepferd sehen und berühren, die Islandstute Dana. Eigentlich wollte sich die Frau dann selbst auf den Weg zum Stall von Dana machen, dann ging es ihr aber schon so schlecht, dass daran nicht mehr zu denken war. Und deswegen haben eben das Krankenhausteam und die Besitzerin des Pferdes, das ist Rita Froschauer, die Stute Dana tatsächlich einfach zur Patientin auf das Klinikgelände gebracht.
Okay, also ein Pferd auf dem Klinikgelände, also das Pferd hat mitgemacht oder fandst du die Aktion jetzt so mittelmäßig gut?
Ja, es hat mitgemacht. Das ist wohl ein bisschen das Magische an der Geschichte. Mhm. Die Besitzerin von Dana, die sagte, dass ihr Pferd, Zitat, schnurstracks auf die Patientin zugegangen ist und eine halbe Stunde am Krankenbett tatsächlich gestanden habe. Sie hat dann die Hand der Patientin immer wieder so auf die Schnauze gelegt, hat sie erzählt. Aus hygienischen Gründen natürlich nicht in der Klinik selbst, wegen Keim und so weiter natürlich, sondern draußen. Und man habe bemerkt, dass die Patientin sich sichtlich entspannt hat und ruhiger geworden ist. Der Teamleiter der Palliativstation, der sagte, alle hatten das Gefühl, dass es ihr geholfen hat, loszulassen und in Frieden zu gehen. Ja, und das hat sie 3 Tage später dann auch tatsächlich getan und ist gestorben.
Das ist ja eine echt Wahnsinnsgeschichte. Woher kam denn diese enge Beziehung zwischen der Patientin und der Dana?
Das war jetzt nicht irgendein Pferd. Also die Patientin hatte früher selber ein Pferd, das ist dann gestorben und dann hat sich tatsächlich die Patientin, die gestorben ist, um diese Dana gekümmert, hat sie gefüttert und geputzt und es scheint tatsächlich so ein bisschen, dass sich die Stute noch daran erinnert hat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist noch ganz frisch. Aber eine Sache bleibt auch in dieser neuen Bundesliga-Saison gleich. Es wird hart gekämpft und es wird erbittert gekämpft. Schließlich geht es darum, ziemlich weit oben zu stehen in der Tabelle und dadurch natürlich dann auch um jede Menge Geld. Aber Moment, wir haben ihn gefunden, diesen kleinen großen Moment im Fußball, wo aus Rivalität auf einmal Fairplay wird. Und das ist doch echt eine schöne Sache. Ein fantastischer Moment in Süddeutschland, verewigt in einem Video, das gerade die Runde durchs Netz macht. Deshalb hat sich unser Reporter Christian Schmidt mal aufgemacht, auf der Suche nach den schönsten Fairplay-Situationen auf und neben dem Spielfeld und eben auch auf dem Platz in Süddeutschland.
Eine knappe Stunde lang lief alles normal. Es spielen der FV 1893 Ravensburg gegen den FSV 08 Bissingen, Oberliga Baden-Württemberg. Beide Mannschaften haben allerdings Aufstiegschancen. Es ist ein Topspiel. Dann Ecke für Ravensburg in der 59. Spielminute. Kurz ausgeführt, ein Spieler von Bissingen will den Ball stoppen, aber der Ball platzt. Das Spiel gerät kaputt, der Spieler fängt ihn deshalb auf. Und das war sein Fehler. Der Schiedsrichter ahndet Hand im Strafraum. Elfmeter für Ravensburg. Seiner Meinung nach bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Regeln so auszulegen. Trotz des kaputten Balls. Für Ravensburg tritt Steffen Wohlfahrt an den Elfmeterpunkt. Er legt sich den Ball zurecht, wartet auf den Pfiff. Und als der kommt, nimmt er nur einen kleinen Anlauf und schießt dann den Ball ins Aus. Absichtlich. Szenenapplaus im Publikum. Das Video wurde knapp 1,5 Millionen Mal angeguckt auf Facebook. Wohlfahrt wird vorgeschlagen für den Fairplay-Preis des Württembergischen Fußballverbandes. Für Steffen Wohlfahrt selbst war der Fairplay-Elfmeter eine Entscheidung aus dem Bauch raus.
Dass ich freiwillig am Tor vorbeischieße, das tut mir natürlich auch weh. Keine Ahnung, was mich dazu bewegt hat, ob das jetzt einfach in dem Moment Mitleid in Anführungszeichen war, dass der gegnerische Spieler wirklich nichts dafür konnte.
Guter Mann. Manchmal sind es aber auch gleich gute Mannschaften, die sich im Fairplay beweisen. Stell dir vor, du findest einen Verbandspokal auf Malle am Strand. Krude Geschichte, aber Fairplay, und die geht so. Die Sportfreunde Dorf Merkingen gewinnen die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 2 Württemberg. Und wie belohnt sich eine württembergische Landesligamannschaft? Mit einer gemeinsamen Reise nach Mallorca. Martin Schill vom Verein erzählt die Aneinanderreihung von dramatischen Fehlentscheidungen.
Und jetzt war natürlich das Umfeld extrem euphorisch. Dann ging es darum, ob sie den Pokal mitnehmen. Viele haben gesagt, nein, mach das nicht. Einige haben gesagt, doch, das machen wir passen auf. Es war dann wahrscheinlich auch ein bisschen der Euphorie der Verantwortlichen geschuldet, dass es dann doch abgenickt wurde.
Und so sind die Sportfreunde Dorfmerkingen ein paar Tage später auf Mallorca im Bierkönig.
Ja, letztendlich war es dann so, dass unsere Mannschaft dann den Erfolg gebührend gefeiert hat und dann am Freitag, am frühen Abend, ist eben dieser Pokal leider entwendet worden.
Der Verein schreibt einen Post auf Facebook, sucht den Pokal. Fast 1 Million Likes. Und am Ende ist es eine Handballmannschaft aus derselben Gegend, die den geklauten Fußballpokal am Strand auf Malle findet und zurückbringt. Landesliga at its best. Auf internationaler Ebene sammelt die FIFA Geschichten mit Fairplay und vergibt jährlich einen Preis. Mal geht es dabei um bemerkenswerte Spielszenen, oft aber auch um das Verhalten außerhalb des Spielfelds. So wie beim letzten Preisträger.
Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão.
Nach dem Flugzeugabsturz mit der Mannschaft des brasilianischen Fußball-Erstligisten Chapecoense arbeiten Rettungsteams und Freiwillige Hand in Hand, um die 71 Toten zu bergen.
Am 28. November 2016 sterben 19 Spieler auf dem Weg zum Finale des Copa Sudamericana. Nur 3 Teammitglieder überleben den Absturz. Das Finale wird abgesagt. Damit würde der Gegner Atlético Nacional automatisch den Pokal gewinnen. Doch die Mannschaft verzichtet und sorgt an diesem Tag für einen der größten Gänsehautmomente in der Fußballgeschichte. Trotz des abgesagten Spiels ist das Stadion bis auf den letzten Platz gefüllt. Und die Fans von Atlético singen die Vereinshymne des verunglückten Gegners. 90 Minuten rollt kein Ball, trotzdem ist es ein Fußballfest zu Ehren der Toten von Chapecoense. Dafür gab es den Fairplay-Preis der FIFA. Ob Steffen Wohlfahrt vom FV Ravensburg so einen Preis für seinen absichtlich verschossenen Elfmeter nach dem geplatzten Ball bekommen wird, ist unklar. Denn im Interview mit dem SWR ist er vielleicht doch ehrlicher, als einer Fairplay-Jury recht sein dürfte. Denn er wurde gefragt, ob er das denn auch gemacht hätte, wenn seine Mannschaft nicht in Führung gelegen hätte.
Ich würde mal behaupten, dass ich dann wahrscheinlich nicht so fair agiert hätte. Muss ich leider so ehrlich sagen.
Die schönsten Fairplays hat uns unser Reporter Christian Schmidt zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova ist hier. Die Redaktionskonferenz 8:10. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Sebastian?
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.